Ihr Lieben, ich dachte, wir nehmen heute Morgen mal einen völlig unbekannten Predigttext. Wir nehmen mal das Vaterunser und wir wollen das Vaterunser heute durchgehen. Da stellen wir uns in eine sehr gute biblische Tradition, weil über viele Jahrhunderte war es in der Christenheit und im Judentum genauso üblich, dass man einen biblischen Text nahm und den einfach durchging und dazu Schritt für Schritt erläuterte, was da an Gottes Willen drin sein kann. Und das wollen wir heute auch tun, nur unsere Herausforderung ist, das Vaterunser ist so dermaßen bekannt, dass die Gefahr besteht, dass wir einfach immer wieder unsere bekannten Assoziationen damit verbinden. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen eine ganz besondere Herausforderung. Ach, Noah, du hast schon angeworfen, danke. Eine ganz besondere Herausforderung, wir gehen es nämlich rückwärts durch. Also wir versuchen uns jetzt selbst ein bisschen auszutricksen. Das ist übrigens der Anfang einer Predigtreihe, wo wir von der Offenbarung bis zur... Nein, mein Spaß. Okay, also das wollen wir jetzt einmal tun. Lass uns einmal anfangen damit, das ist die Übersetzung nach Luther, Luther 84 ist das, die hier vorne steht. Ich habe jetzt hier vorne auch einmal die Luther 84 liegen und einmal den griechischen Urtext, weil wir zwischendurch zweimal reingucken wollen. Und das fängt schon damit an, dass wir uns eigentlich überlegen müssen, wie lang ist denn das Vaterunser eigentlich? Jetzt denkst du vielleicht, hä, wie lang ist das? Ist doch klar, steht doch überall. Naja, das ist nicht ganz so einfach, weil das mit dem Amen, das ist soweit klar. Die Frage ist vielmehr, das, was da hinten steht, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, gehört das eigentlich zum Vaterunser dazu? Jetzt denkst du vielleicht, wieso sollen das nicht dazu gehören? Naja, die Herausforderung ist die, wir haben einfach so extrem viele Abschriften und Manuskripte vom Neuen Testament, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja? Es gibt so eine Art Luxusproblem, ja? Wenn du als antiker Historiker unterwegs bist und dir zum Beispiel überlegst, naja, wie viele Texte haben wir denn zum Beispiel von Platon? Vielleicht so irgendwas um die 120. Wie viele haben wir denn zum Beispiel von Cäsar? Ja, so 251, stand letzten Dezember. Okay, wie viele haben wir denn von der Ilias? Na, so ungefähr 1800. Na gut, wie viele haben wir aber vom Neuen Testament? 5.828. Und das heißt, das Problem ist, wir haben so viele Manuskripte, wir wissen überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen, zu entscheiden, welcher denn der früheste ist. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, stand letzten Dezember, ob das die ganz ursprüngliche Fassung von Jesus war, aber wart einfach noch 2-3 Monate, weil wir finden jede Woche neue Manuskripte, also die Zeit läuft für uns. Wir tun mal kurz so, als ob das der ursprüngliche Teil war. Ich denke, die Argumente dafür sind ganz überzeugend. Fangen wir mal von hinten an. Gott, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wenn in der hebräischen Bibel, wenn im griechischen Text von Ewigkeit die Rede ist, dann meint das nicht das, was wir normalerweise denken, so eine ganz, ganz lange, unbegrenzte Zeit oder so, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist damit nicht gemeint. Sondern was im griechischen, im hebräischen Text bei Ewigkeit steht, ist mehr der Gedanke, dass es Gottes Zeit ist, dass es ein anderer Raum ist. Du kannst es dir mit Orten vorstellen, es gibt halt die Besenkammer und es gibt alles außerhalb der Besenkammer, um mal so die Geografie von Jena auf den Punkt zu bringen. Das kannst du mit Zeit genauso sehen. Es gibt eben die Zeit, was wir als Zeit erleben, und es gibt daneben die Ewigkeit, Gottes Perspektive auf die Zeit, der außerhalb der Zeit steht, weil er hat die Zeit geschaffen. Wenn er nicht außerhalb der Zeit stehen würde, könnte er die Zeit nicht erschaffen haben. Und deswegen sieht er die ganze Zeit mit einem Mal. Wenn es also heißt, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit, dann heißt das, dass Gott in der Lage ist, den gesamten Fluss der Zeit mit einem Blick zu erfassen. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, mit einem Blick zu wissen, welcher Weg der Menschheitsgeschichte der Weg ist, mit dem er seinen Plan, seinen Messias, seine Erlösung unter die Menschheit zu bringen, am besten tun kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir nötigt das eine Menge Respekt ab. Ganz, ganz viel Vertrauen. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt manchmal in meinem Leben Dinge, wo ich so denke, ach Menno, das hätte ich mir jetzt anders gewünscht. Und da muss ich mal überlegen, was ich denke. Also wenn ich jetzt allmächtig wäre, dann würde ich das aber ganz anders machen. Und dann denke ich wieder, Gott sei Dank, buchstäblich bin ich nicht allmächtig und wenn ich allwissend wäre noch dazu, dann würde ich es wahrscheinlich genauso machen wie Gott. Und das ist so unsere begrenzte Perspektive, weil Gott hat ja nicht nur die Allmächtigkeit, er hat ja außerdem noch die Allwissenheit. Und das ist ja in gewisser Weise positiv, konstruktiv, demütigend, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Der nächste Punkt ist die Sache mit der Herrlichkeit. Ich werde auch ein paar Sachen zwischendurch überspringen. Was ist denn Herrlichkeit? Manchmal hörst du vielleicht so den Spruch, dass Leute sagen, naja, Karen, wir hatten hier heute Morgen noch die Diskussion, was ist denn eine gute Gottesdienstzeit? Ist es eher um 10, ist es eher um 11? Also im Aufwind machen wir es 19 Uhr, klappt auch. Aber Spaß beiseite, wo wir überlegen, okay, was ist denn eine gute Gottesdienstzeit? Und manche Leute sagen, ich muss ja gar nicht in Gottesdienst gehen. Ich kann auch einfach in den Wald gehen, da begegnet mir Gott. Und wenn du in den bayerischen Wald gehst, stehen überall noch Marienstatuen, also wird schon funktionieren. So, das heißt, das Problem ist aber nur, was meinen die Leute denn, wenn sie sagen, im Wald begegnet mir Gott? Was meinen sie denn damit? Und dann frage ich die Leute manchmal so, na, was, wie jetzt, wo begegnet ihr Gott im Wald? Hinter der Kreuzung, vor der Abbiegung, wo genau? Und dann sagen sie, naja, also ich sehe ja Gottes Herrlichkeit in den Pflanzen. Wirklich? Wirklich? Also Gottes Schöpfergenie in den Pflanzen, ja. Gottes Größe und Lebendigkeit im Wald, ja. Gottes Herrlichkeit? Ich glaube nicht. Was heißt denn Herrlichkeit? Herrlichkeit, der hebräische Begriff dafür ist Kavod. Kavod, wenn du es wörtlich übersetzt, heißt das Gewicht, also das, was dem Gewicht gibt. Das heißt, wenn wir Menschen wirklich Gottes Herrlichkeit erleben würden, Entschuldigung, wir wären alle tot. Wenn jemand sagt, ich gehe in den Wald, um Gottes Herrlichkeit zu erleben, der kommt dann nicht mehr raus. Also das ist Hänsel und Gretel auf Steroiden, das ist wirklich gefährlich. Sondern was wir eigentlich überlegen müssten, wäre dann, was meinen wir denn mit Gottes Herrlichkeit? Und da hat der Psalm 8, eine ganz, ganz große Antwort drauf, nämlich im Psalm 8 und im Buch Hiob. Ich glaube, Kapitel 38 heißt es sowas wie, wenn du Gottes Herrlichkeit sehen willst, freie Übersetzung nach Markus Voss, geh nicht in den Thüringer Wald, sondern guck einfach mal in einem nicht smogbedeckten Sommerhimmel nach oben die Sterne an. Guck dir die Galaxien an. Im Buch Hiob zum Beispiel ist die Rede vom Sternbild des Orion. Da ist die Rede vom Sternbild des großen Wagen. Da ist die Rede vom Sternbild des Arcturus. Das sind Dinge, die sind unvorstellbar weit weg. Und das sagt der Psalmbeter, dieses ganze riesige Galaxienhaufen mit an die 40 Milliarden bewohnbaren Planeten, bewohnbaren, nicht Himmelskörpern, bewohnbaren Planeten, wo komischerweise keine Außerirdische sind, fast als ob es kein Zufall ist, dass wir hier sind, ist echt komisch, ja. Mit 40 Milliarden bewohnbaren Planeten ist ein Abglanz, ist ein Schatten von Gottes Herrlichkeit. Das ist sowas wie eine verschmierte Reflexion beim Rückspiegel, beim Autofahren, während der Scheibenwischer noch ist. Das ist das. Das ist ein Abglanz der Herrlichkeit. Das heißt, wenn Leute sagen, ich gehe in den Wald, um Gott zu erleben, oh Mann, wir haben keine Vorstellung, wie Gott wirklich ist. Wir haben keine Vorstellung von der Größe seiner Herrlichkeit. Keine Vorstellung. Dein ist die Kraft. Die Kraft Gottes ist die Lebendigkeit. Gott ist die Kraft, die Leben schafft. Und dein ist das Reich. Zu dem Reich komme ich oben nochmal, weil dann heißt es, dein Reich komme. Die andere Bitte, die sechste Bitte vom Vater unser ist, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt unter Theologen ganz, ganz viel Diskussion über Prädestination, was ist alles vorherbestimmt, was kann man selber entscheiden. Ja, spannend, im Alltag gar nicht so sehr relevant, weil es ist ja immer noch immer unsere Entscheidung zu sündigen. Die Frage ist mehr, was ist mit der Versuchung? Führe uns nicht in Versuchung. Das Problem ist ja nicht unbedingt, dass wir in Versuchung drin sind. Das Problem ist, dass wir der Versuchung nachgeben. Das ist das Problem. Führe uns nicht in Versuchung ist aus meiner Sicht ein Eingeständnis, wie schwach wir eigentlich sind. Ein Eingeständnis, dass wir würden es gern besser können. Wir geben uns immer wieder Mühe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da habe ich noch einiges zu lernen. Führe uns nicht in Versuchung. Du kannst es auch, wenn ich es frei übersetzen würde, würde ich es vom Griechischen her übersetzen, erlöse uns von den, oder halt die kleinen Stolperfallen fern von uns, halt die kleinen Stolperfallen fern von uns und erlöse uns von dem ganz großen Problem. Erlöse uns von dem ganz großen Problem. Was heißt denn da? Im griechischen Text steht, Rysai hemas apo tu poneru, erlöse uns von dem Bösen. Es ist aus dem Griechischen nicht ganz klar, was genau dieses Böse sein soll, weil du kannst es aus dem Griechischen genauso übersetzen, erlöse uns von dem Bösen, der Böse, maskulin. Es muss nicht sein, das Böse, es kann auch einfach sein, der Böse, also der Feind. Erlöse uns von dem Bösen, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Es ist so erstaunlich, wie kleinkariert wir Menschen manchmal denken. Ja? Also wenn ich zu Jesus Zeiten gewesen wäre und gerade krank gewesen, dann wäre wahrscheinlich mein dringendster Wunsch gewesen, Herr, komm in mein Haus rein, heile mich. Da, logischerweise. Ja, und auch manchmal beten wir darum, dass wir sagen, Herr, führ doch diesen und jenen Menschen zum Glauben. Dass wir sagen, großer Gott, bitte nimm doch diese und jene Krankheit weg. Großer Gott, bitte heile doch diese und jene Beziehung. Aber wie kleinkariert sind wir dabei? Wie kleinkariert? Warum? Weil wozu ist denn Jesus gekommen? Jesus ist ja nicht nur gekommen, um eine Beziehung zu kitten. Jesus ist ja nicht nur gekommen, um eine Krankheit zu heilen. Jesus ist ja nicht gekommen, um einen Menschen zu retten. Er ist gekommen, um die ganze Welt zu retten. Er ist gekommen, um Krankheit selbst zu besiegen. Er ist gekommen, um dem Tod die Macht zu nehmen, um alle Beziehungen zu kitten, dass die Möglichkeit besteht, dass wir Frieden mit Gott haben können. Das heißt, wenn wir sagen, erlöse uns von dem Bösen, ich habe es an dieser Stelle schon mal gesagt, drei Silben für dich, Golgatha. Genau das ist da passiert. Er hat es ja gemacht. Er hat uns ja erlöst von dem Bösen. Wir sehen es noch nicht. Der Teil ist, glaube ich, klar. Das sind noch die letzten Zuckungen des Todes, die wir in dieser Phase der Menschheitsgeschichte noch miterleben können. Und die können heftig sein, die sind heftig, aber der Tod ist schon besiegt. Wir sehen es noch nicht, aber er ist schon besiegt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du im Vaterunser danach ein bisschen weiter liest, siehst du danach, dass Jesus sehr deutlich sagt, ganz ehrlich Leute, wenn ihr es nicht schafft zu vergeben, wie erwartet ihr dann, dass der himmlische Vater euch vergeben kann? Und wenn ihr es schafft zu vergeben, dann wisst ihr, wie Vergebung ist. Und jeder, dem schon mal ernsthaft Unrecht getan wurde, und ich schätze mal, das sind die meisten von uns hier, der weiß, dass Vergebung vor allem eines tut. Es hilft dir selbst zu heilen. Es kann auch eine Beziehung kitten, und das ist gut und richtig und wichtig, aber es hilft dir selbst zu heilen. Weil Vergebung ändert alles. Es ändert dich. Und es gibt dieses Gleichnis, Matthäus 18, wo Jesus dann da ist und die Geschichte erzählt von jemandem, der einen so absurd hohen Schuldenberg hatte bei dem Menschen, für den er gearbeitet hat. Wir würden heute vielleicht denken an einen Finanzminister und einen Staatschef. Luther nennt dieses das Gleichnis vom Schalksknecht. Da muss sich irgendjemand einen besseren Begriff für einfallen lassen. Und die Rede ist davon von jemandem, der einen Schuldenberg hatte. Wenn du es mal umrechnest, sind das 10.000 Denare. Das sind ungefähr so ganz grob 6 Milliarden Euro. Also Euro vor Corona. Ja? 6 Milliarden Euro. Und derjenige hat 6 Milliarden Euro Schulden, also selber schuldhaft verursacht und sagt, wie soll ich das jemals zurückzahlen? Und dann sagt er sein Vorgesetzter ihm, weißt du was, lass 5 gerade sein, lass 20 gerade sein, lass 6 Milliarden gerade sein, passt schon so, geht aufs Haus. Und er geht raus und kann es gar nicht fassen und dann begegnet ihm jemand anderen, der ungefähr, wenn du es umrechnest, ungefähr 8.000, 9.000 Euro Schulden bei ihm hat, nimmt ihn, hält ihn gegen die Wand, stranguliert ihn und sagt ihm, ey, gib mir mein Geld wieder. Und du liest das so und hörst das so und denkst so, sag mal, Kontext, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und so ungefähr, die Analogie ist ganz klar, so ungefähr ist es auch mit uns. Weißt du, die Sünde, die wir begehen, ist so unermesslich groß. Wir können das gar nicht richtig einordnen. Woher weißt du denn, wie groß eine Sünde eigentlich ist? Woher weißt du denn, wie ernsthaft Verbrechen sind? Indem du guckst, wie ernsthaft sie in dem Staat, in dem du unterwegs bist, wie ernsthaft sie mit welchen Strafen belegt werden. So weißt du das. Also wenn du zum Beispiel weißt, Steuerhinterziehung scheint in Deutschland ziemlich ernst zu sein. Ja? Wenn du nur drüber nachdenkst, dann musst du schon erstmal 3 Jahre in Bewährungshaft. Ist schon eine schwierige Sache. Andere Sachen in Deutschland sind so, so lala, interessiert eigentlich keinen. Okay? Wie ist es denn mit Gottesgesetzen? Warum sind eigentlich Gottesgesetze so ernst? Naja, wenn du wissen willst, wie ernst Gott seine Gesetze nimmt, Karfreitag, die Todesstrafe, die Hölle. So ernst nimmt Gott seine Gesetze. Und ich glaube, das ist was, was uns häufig gar nicht klar ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich früher mal Jugendstunden gemacht habe oder auch über das Thema von Geboten geredet habe, dann habe ich ganz häufig erlebt, auch als Teenager, als Teilnehmer damals, dass man ganz, ganz schnell dabei war zu sagen, naja, also Mord ist irgendwie blöd, weil ja, das zersetzt halt die Gesellschaft. So, jetzt wo du es sagst, stimmt, jetzt fällt es mir auch auf. Ja? Und das stimmt natürlich. Aber ist das alles? Ja, also Ehebruch ist irgendwie blöd, weil das verletzt Gefühle. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber was ist, wenn er oder sie es nie herausfindet? Ja, dann wird es schon irgendwie gehen. Ja? Lügen ist irgendwie blöd, weil, naja, ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht warum, aber ist schwierig. So, wir versuchen das immer auf so eine menschliche Ebene runterzubrechen. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Weißt du? Weil am Ende des Tages, das hat ja auch was mit Gottes Wesen zu tun. Mord ist nicht nur deswegen falsch, weil es die Gesellschaft zersetzt und unsere Gemeinschaft zerstört, auch wenn es das tut, sondern Mord ist deswegen falsch, weil Gott der Gott des Lebens ist und es widerspricht seinem Wesen. Gott setzt sich doch nicht irgendwie hin und sagt so, jetzt werfe ich meine Münze, welche Gebote gefallen mir gut? Na, wir haben schon 9, welches brauchen wir noch? Ah, Blasphemie. Ach, das nehmen wir noch dazu. So ist es ja nicht, sondern diese Sachen kommen ja aus Gottes eigenem Wesen raus. Das Gleiche wie Ehebruch, Untreue, Pornografie. Diese Sachen sind ja nicht nur deswegen falsch, weil sie irreparablen Schaden anrichten, weil sie die Kernzellen unserer gesamten Gemeinschaft vernichten und weil sie psychologische Auswirkungen über Jahrzehnte hinweg noch haben, auch wenn sie das haben. Sondern sie sind deswegen falsch, weil Gott ist der Gott der Treue. Und es widerspricht seinem Wesen. Das ist der Punkt. Lüge und Falschheit sind ja nicht nur deswegen falsch, weil wir damit jegliche Kommunikation und Interaktion mit uns gegenseitig abkappen. Bei manchen Menschen wäre das ja vielleicht gar nicht immer so schlimm. Sondern es ist deswegen so falsch, weil Gott ist der Gott der Wahrheit. Das ist der Punkt. Und wenn du wissen willst, wie ernsthaft Gott so eine Kleinigkeit nimmt, nimm mal zum Beispiel das Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz gebrauchen. Das Thema Blasphemie. Also wie allgegenwärtig ist denn das? Das ist Wahnsinn. Ich hatte in meinem säkularen Tagesjob, in meinem Nebenjob, hatte ich sozusagen diese Woche war ich unterwegs mit einem Vertreter und wir haben verschiedene Unternehmen, Firmen besucht, um mit denen Zusammenarbeiten auszuloten und so weiter. War alles ein sehr schöner, auch ein sehr guter Tag. Der Mensch, mit dem ich da unterwegs war, hatte so ein blödes Knieleiden, er hatte eine Knieverletzung gehabt vor so ungefähr anderthalb Jahren. Wir sind dann im Auto so durch Jena getourt, war alles sehr entspannt, wurden gern willkommen geheißen. Und jedes Mal, wenn er ausgestiegen ist aus dem Auto, und es lag in der Natur der Sache, dass das an dem Tag so 20, 30 Mal der Fall war, stieg er so aus und erstmal so, oh Gott. So, ich sitze so neben ihm. Erstes Mal, zweites Mal, drittes Mal. Irgendwann gucke ich ihn so an, ich so, X, sag mal, was hat denn Gott jetzt damit zu tun? Und er so, wie jetzt Gott? Und er so, naja, ich so, jedes Mal, wenn du aussteigst, rufst du den Namen des Herrn an. Also wir können das auch zusammen machen, ja, das ist okay. Ich habe da keine Berührungspunkte oder so, keine Schmerzen. Und da guckt er mich so an und sagt so, ach, der hört das doch nicht. Das ist natürlich eine Ausrede. Und da habe ich so drüber nachgedacht. Und da dachte ich heute Morgen noch so beim Duschen drüber nach. Und ich dachte so, was ist eigentlich schlimmer? Ein Gott, der alles sieht, alles hört, wie es in Sprüche 6 heißt, Gott kennt meine inwendigen Gedanken. Ach du grüne Neune. Ja. Ein Gott, der alles sieht und alles hört, auch jedes Mal, wenn wir den Namen, seinen Namen respektlos gebrauchen, oder ein Gott, der uns nicht zuhört und der nichts hört. Kein Gebet, keine Fürbitte, kein Hilfeschrei, kein Leiden, kein Klagen. Was ist eigentlich schlimmer? Und ich glaube, manchmal ist uns das nicht so richtig klar. Und für Gott ist das eine extrem ernste Geschichte. Im Buch Levitikus, ich glaube Kapitel 28, sagt Gott, wer meinen Namen unnütz gebraucht, der ist verflucht und dem gebührt die Todesstrafe. Da sehen wir mal, wie ernst Gott das nimmt. Wir würden das niemals tun mit den Namen von Menschen, die uns viel bedeuten. So ernst ist das Gott. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir können ja gar nicht anders als vergeben. Nicht, dass es uns nicht schwerfällt, aber wenn wir auch nur versuchen zu ergreifen, was wir für eine 6 Milliarden Euro Schuld Gott gegenüber haben und uns dann versuchen, auch nur annähernd vorzustellen, was die Strafe dafür sein soll. Die Hölle, darüber darf man nicht reden. Jesus tut das. Und Gott sagt, ich vergebe dir das. Wie können wir denn da noch irgendetwas anderes tun, als vergeben zu wollen? Ob wir es können oder nicht und wie lange das dauert, das steht auf dem anderen Blatt. Aber vergeben zu wollen. Wie können wir denn irgendetwas anderes tun? Unser tägliches Brot gib uns heute. Also, das ist ganz spannend, weil je nachdem, ob dieser letzte Teil dazugehört, dein ist das Reich und die Kraft oder auch nicht, ist die Frage, wo die Mitte dieses Textes ist. Und in aramäischen Texten, in hebräischen Texten ist es so, dass dort, wo die Mitte von einem Text ist, da ist in der Regel die Pointe. Das ist nicht so wie bei uns, bei modernen Filmen oder Hollywood-Streifen oder sehr, sehr guten Marvel-Clips, wo am Ende erst das große Highlight kommt. Nein, sondern in hebräischen Texten ist das immer in der Mitte. Das ist auch ganz spannend für unsere eigene Bibellektüre, gerade von alttestamentlichen Texten oder auch von Gleichnissen, die Jesus erzählt. Achte mal drauf auf die Mitte, weil da ist in der Regel das eigentliche Ding, was man fettdrucken sollte. Nicht unbedingt am Ende. Ganz spannend. Das heißt, je nachdem, ob dieser letzte Teil dazugehört, ist die Mitte entweder bei vergib uns unsere Schuld oder unser tägliches Brot gib uns heute. Wir tun mal kurz so, als ob das Ende dazugehört, ich denke schon. Dann ist genau dieser Punkt, vergib uns unsere Schuld, das ist genau der Kern des Vaterunsers. Das ist dann der Kern von dem, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Herr, lehr uns beten, wie sollen wir das denn tun? Und er sagt, weißt du, es gibt eine Menge, was ich hier einleitend erzählen könnte, es gibt viele PS, aber das, worauf es wirklich ankommt, ist, vergib uns unsere Schuld, die Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt, und wir vergeben unseren Schuldiger. Die Beziehung zu unseren Mitmenschen wird wiederhergestellt. Erlösung, Versöhnung. Die Geschichte der Bibel von einem Buchdeckel bis zum nächsten, vom Inhaltsverzeichnis bis zu den Karten, ist die Geschichte der Versöhnung. Und das steht hier in der Mitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da kann man jetzt ganz spannend in den griechischen Text reinschauen, weil ich euch sehr mag, werde ich das jetzt nicht tun. Und im griechischen Text ist es so, dass es unterschiedliche Verbformen gibt. Das heißt, die Grammatik funktioniert sehr anders als unsere Grammatik. Im Griechischen ist es nicht so, dass du nach Zeit die Verben aufteilst. Also wir zum Beispiel sagen, ich esse, ich habe gegessen, ich aß, ich hatte gegessen oder ich werde mal essen oder werde gegessen haben. Das macht man im Griechischen nicht, sondern im Griechischen machst du das mit Aspektform. Ich werde es jetzt nicht erklären, weil ich euch sehr mag, aber was es im Endeffekt bedeutet, ist, dass du setzt einen unterschiedlichen Fokus. Das heißt, du kannst entweder, wenn du ein griechisches Wort hast, kannst du entweder ausdrücken, dass es eine allgemeine Aussage sein soll, die für alle Menschen allen Zeiten an allen Orten gilt, was Grundsätzliches, oder es kann was Spezifisches sein. Es kann was ganz Konkretes sein. Zum Beispiel, ich kann, wenn ich zum Beispiel zu einer meiner Töchter sage, komm mal kurz her, dann ist das eine konkrete Aussage. Dann heißt das nicht, ich möchte, dass du mir nachfolgst bis an dein Lebensende und wenn ich im Grab bin, sollst du dastehen und den Dudelsack spielen. Das ist damit nicht gemeint. Ja? Umgekehrt kann ich auch grundsätzliche Aussagen machen, sowas wie, setz deinen Helm auf beim Fahrradfahren. Das meint nicht nur diese 2-3 Kilometer um die Ecke, sondern es meint was ganz Grundsätzliches. Setz deinen Helm immer auf. Wie ist es denn hier? Unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist damit gemeint? Ist damit was ganz Grundsätzliches gemeint? Gott, wir bitten, dass du uns grundsätzlich dauerhaft versorgst. Nur in deinem Licht sehen wir das Licht. Nur von deinem Leben nehmen wir die Quelle der Nahrung entgegen. Nein, komischerweise nicht. Sondern was im griechischen Text sehr eindeutig steht, ist, damit ist wirklich gemeint, unser tägliches Brot für diesen 24-Stunden-Abschnitt. Das ist damit gemeint. Gib uns das Brot für diesen 24-Stunden-Abschnitt für heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Kannst auch von hinten durchgehen. Heute, das erklärt ja auch, offenbar hat Jesus sehr im Hinterkopf gehabt, dass wir das Vaterunser nicht nur einmal im Leben beten sollen, ja, wie in manchen charismatischen Kirchen, sprichst einmal ein Übergangsgebet, danach gehst du nie wieder rein oder so. Nee, sondern es ist was gemeint, was wir dauerhaft leben sollen. Wir sollen dauerhaft im Geist und im Wort von diesem Vaterunser dabei sein. Wir sollen das täglich beten. Gib uns heute für diesen 24-Stunden-Abschnitt, gib uns dafür unser tägliches Brot. Das tägliche Brot. Und mit Brot ist da noch nicht was Übertragenes gemeint, sondern damit ist wirklich die Substanz gemeint. Du kannst auch sagen, du kannst auch sagen, gib uns für diesen 24-Stunden-Abschnitt unsere für dieses Datum fest dotierte Nahrungsration. Ja, wer weiß, wie Corona weitergeht, dann sind wir irgendwann noch bei Essensmarken oder so. Ja, das geht so ungefähr in die Richtung. Ja. Aber dann im Hintergrund immer zu wissen, die eigentlichen Essensmarken, die Quelle der Essensmarken ist Gott. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wir nehmen das Leben und wir nehmen jeden neuen Tag und wir nehmen jeden Atemzug, den wir haben, nehmen wir aus Gottes Hand. Das was, wo ich am Anfang von Corona sehr viel drüber nachgedacht habe, weil es ist eine Atemwegserkrankung, wie wir wissen, wo ich mir so klar wurde, wie selbstverständlich wir atmen. Das ist natürlich fies, weil in dem Moment, wo du Atmen ansprichst, kannst du auf einmal nicht mehr unbewusst atmen, sondern achtest auf deinen Atem, tut mir leid. In dem Moment, wo du einfach überlegst, wie selbstverständlich ist es denn, dass wir atmen? Wie selbstverständlich ist es denn, dass unser Herz über 100.000 Mal am Tag schlägt, ohne dass wir Danke dafür sagen, ohne dass wir ihm einen Befehl dafür geben, ohne dass wir irgendwie überlegen müssen, Mensch, jetzt checken wir mal die To-Do-Liste vom Herzen, mal gucken, ob das auch wirklich hier ein Plan ist. Ne? Das Herz arbeitet ohne Planwirtschaft, zumindest nicht nach unserer Planwirtschaft. Es arbeitet nach Gottes Plan. Und trotzdem könnte Gott zu jedem Zeitpunkt sagen, Markus atmet jetzt nicht mehr. Er könnte zu jedem Zeitpunkt sagen, Mensch, jetzt knipsen wir das Licht aus. Jeder Atemzug, den wir haben, jeder Herzschlag, den wir tun, steht in der Bibel an 2 Stellen, denke ich, auch so drin. Ich glaube, wieder im Buch der Sprüche, ist ein reines Geschenk von Gott. Es ist pure Gnade. Und wenn manche polemischen Atheisten sich manchmal hinstellen und sagen, Gott, wie Mussolini, Gott, wenn es dich gibt, streck mich nieder. Und er tut es nicht. Dann ist das nicht ein Beweis, dass es Gott nicht gibt, sondern heißt das nur 2 Dinge. Erstens, Gott gehorcht nicht unseren mickrigen kleinen Befehlen. Er ist der Boss, nicht wir. Und zweitens heißt es, er gibt dir noch eine Chance mehr. Er gibt dir noch einen Atemzug mehr. Wozu? Um umzukehren. Und das ist auch eine ganz fürchterliche Sache, weil im Römerbrief, ich denke Kapitel 2, heißt es auch, dass der Grund für Gottes Geduld ist nicht nur seine Gnade, das auch, aber er vergisst deswegen nicht unsere Dinge, die wir falsch tun, sondern seinen Zorn über Dinge, die falsch laufen in diesem Universum, den speichert er auf, heißt es im Griechischen. Er speichert seinen Zorn auf. Das heißt, nur weil alles schön aussieht, heißt es nicht immer, dass alles schön ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was unsere Gesellschaft gut tun würde, manchmal zu hören. Nur weil alles gut aussieht, heißt es nicht, dass alles gut ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist schade, dass das nicht in der Mitte steht. Das finde ich eigentlich die wichtigste Stelle von dem Ganzen. Dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Was meint es denn, wenn da steht Himmel und Erde? Also wenn da steht Himmel und Erde, dann meint das ein bisschen was anderes. Das meint nicht so das, was wir darunter verstehen, so der Fußboden, ja, der Garten draußen und so weiter wird jetzt gut durchtränkt. Das tut, glaube ich, noch gestern ganz gut. Dann meint das nicht einfach nur das Firmament oben, wo die Wolken so liegen und so weiter, sondern wenn in der Bibel steht Himmel und Erde, steht zum einen Himmel steht im Plural. Also Himmel steht nicht im Singular, sondern Himmel steht im Plural. Da ist immer die Rede von die Himmel. Das ist die jenseitige Welt. Und wenn da die Rede ist von der jenseitigen Welt und der Erde als der diesseitigen Welt, also der unsichtbaren oder sichtbaren Welt, und Gott über allem herrscht, dann heißt das, er herrscht über die gesamte Realität. Über das gesamte physische Universum im Raum-Zeit-Kontinuum und alles darüber hinaus, was wir noch nicht mal beginnen können zu erahnen. Gott ist der absolute Boss. Dein Wille geschehe in der gesamten Realität, die du Gott geschaffen hast, als dein Sandkasten, wo wir uns aufhalten können und einen Atemzug um den anderen nehmen können aus deiner Gnade, Gott. Und dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das mit dem Sündenvergeben kommt ein bisschen drauf an, welche Ungerechtigkeiten man gerade erleiden muss. Aber dein Wille geschehe, das finde ich die tougheste Bitte. Das ist irgendwie das Härteste. Jesus in Gethsemane, der sagt, Herr, also Papa, das wäre schon irgendwie schön, ja, wenn dieser Kelch jetzt an mir vorbeigehen würde, das wäre echt super, ja. Aber, was sagt er danach? Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist für mich eine der härtesten Lektionen überhaupt und ich bin noch weit davon entfernt, da gute Fortschritte zu machen. Zu akzeptieren und zu verstehen und anzuerkennen und auch wirklich nicht nur irgendwie so lala genervt abzunicken, sondern zu akzeptieren, dass Gottes Wille geschieht und dass mein Plan, meine Wünsche und meine Wille nicht immer Gottes Wille sind. Ich wollte gerade sagen, leider, aber eigentlich nicht. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Gottes Wille geschieht und manchmal sind Dinge nicht immer so, wie wir es uns wünschen würden. Aber das ändert nichts daran, dass es Gottes Wille ist. Und ich glaube, es tut uns gut, das immer wieder vor Augen zu haben. Dein Reich soll kommen. Ich bin so ein bisschen auf Social Media unterwegs und ich hatte die letzten Tage hatte ich sehr viel zu tun mit vielen Hasskommentaren und Polemik und Menschen, die sich aufregen über verschiedene Sachen und das sind so menschliche Abgründe und wenn man die so digital verewigt hat sozusagen, was Menschen da so Sachen schreiben, denkt man sich auch so, ui. Und dann denke ich wieder an den ganzen Schrott, den ich in meinem Leben schon erzählt habe und denke, vergib uns unsere Schuld, wir vergeben unseren Schuldiger und dann fällt es leichter. Aber eine der Sachen, die mich wirklich, wirklich, wirklich irritiert hat, war, wo ein Pastor und vielleicht nicht jemand vom Kaliber wie unser guter Karl Flänche, wo ein Pastor kam und sagte, also Markus, also mich so ein bisschen väterlich zur Seite nahm, so habe ich zumindest in den Wortlaut reininterpretiert. Also Markus, das mit dem Himmel und Hölle, also komm schon, lass mal vier gerade sein. Das ist doch alles nur fundamentalistischer Quatsch. Ich so, okay, das steht in deiner fundamentalistischen Bibel. Und er so, was, wirklich? Ich so, ja, guck mal die und die Stellen rein. Und er so, ha, ja, das ist alles nur übertragen gemeint. Ich so, okay. Also als Jesus zu dem mit ihm gekreuzigten Terroristen sagte, der mit ihm nackt bei Minusgraden zu Tode gefoltert wurde an diesem 7. April 30, als er ihm zu sagen hat, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, da hat Jesus gelogen. Das war nur eine Metapher. Naja, also es kommt ein bisschen drauf an. Ich so, okay, also wenn Jesus das Gleichnis erzählt von der Hölle und sagt, dass die nicht leer ist, dann hat er eigentlich gelogen, sondern er meint eigentlich nur, seid gute Menschen. Ja, vielleicht. Warum sagt er das denn nicht? Ich weiß auch nicht. Okay, wenn in Offenbarung 20 die Rede ist vom großen weißen Gericht vor dem weißen Thron, und die Rede davon ist, dass nicht alle Menschen in den Himmel kommen. Dann ist das nur übertragen gemeint. Naja, also, ja, das sind alles Erfahrungen, die Menschen niedergeschrieben haben mit ihrem eigenen Glauben. Ich so, ja, aber steht in der Offenbarung drin, Kapitel 1, Vers 1, das ist ein Bericht der Dinge, die später passieren werden. Das ist so ein bisschen, als ob du zum Wetterbericht sagst, naja, wenn der Wettermensch sagt, morgen wird es regnen, dann schreibt er nur seine eigenen Erfahrungen mit dem Wetter von letzter Woche nieder. Was? Das haut doch nicht hin. Also ich habe das Gefühl, wenn wir manchmal die Bibel entschärfen wollen, indem wir sie so sagen, naja, es geht nur darum, irgendwie für wahr zu halten, dass es Gott gibt und ein guter Mensch zu sein. Wo ist denn da das Reich Gottes? Wo ist denn da Gottes Souveränität? Wo erkennen wir denn da an, dass es eine Macht gibt, die größer ist als wir? Wo ist denn das? Und Gottes Reich kommen meint nicht etwas, was irgendwie was wir herbeirufen können, sondern es ist etwas, was später passieren wird. Steht im griechischen Text sehr deutlich drin. Eltheto hepasileia su, es soll dein Reich später kommen. Es ist nicht etwas, was wir hervorbringen, sondern es ist etwas, was später passieren wird. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil im biblischen Christentum, wenn das wirklich wahr ist, dann ist es nicht so, dass ein Menschenleben beginnt mit der Geburt und 90 Jahre später endet mit dem Tod. Sondern wenn das biblische Christentum wahr ist, dann beginnt das Leben mit der Zeugung, über die Geburt, über einen vorübergehenden Tod, eine Auferstehung und dann kommt die Ewigkeit. Wenn das Christentum wahr ist, dann ist es nicht so, wie unsere buddhistischen Freunde meinen, dass sich alles immer im Kreis dreht und immer wiederholt, sondern hat die Geschichte einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Und das bedeutet, dass alles, was wir tun, hat ein Haltbarkeitsdatum und es ist eine tickende Uhr. Und das ist spannend, weil unsere Tage sind gezählt. Die sind gezählt. Die Frage ist, was fangen wir damit an, um Gottes Reich zu bauen? Jesus sagt an einer anderen Stelle, bittet den Herrn der Ernte, dass er mehr Erntearbeiter schickt. Ja, im Sinne von, ja, Gott sagt, das Reich Gottes, ich könnte schon alleine bauen, aber mach doch mit. Das ist eine gute Sache. Und dafür sind wir Menschen, denke ich, auch ein Stück weit geschaffen, dass wir Gottes Willen auf der Erde umsetzen. Das erste Gebot an die Menschen ist ja, seid fruchtbar, mehret euch. Ich habe euch die Erde untertan gemacht, macht sie urbar, kümmert euch gut um sie. In Verantwortung, in Integrität. Macht das. Geheiligt werde dein Name. Ist Gottes Name nicht schon geheiligt? Rückfrage. Schadet es, wenn er noch mehr geheiligt wird? Was ist denn die Sache mit dem Namen? Der Name ist was ganz Besonderes, weil jeder von uns liebt es, wenn unser eigener Name genannt wird. Also manchmal mögen wir unseren Namen mehr, manchmal weniger, manchmal haben wir Leute auch 4 oder 5 Namen, je nachdem, wie alt die Familientradition ist, aber Namen sind was ganz Besonderes. Und Namen sind nur deswegen nicht besonders oder sind nicht nur deswegen besonders, weil es unsere Identität ausdrückt, sondern Namen sind deswegen besonders, weil nach biblischem Verständnis, und das ist was ganz Spannendes, da müsste eigentlich jedes Mal, wenn in der Bibel drinsteht, der Name müsste so ein Sternchen sein, das müsste unten erklärt werden, weil das ist eine wichtige Sache. Nach biblischem Verständnis ist der Name damit, ich sage jetzt mal was Missverständliches, damit beschwörst du die Gegenwart dessen herbei, dessen Namen du nennst. Bei Dämonenaustreibungen hat Jesus früher oder haben die Jünger immer versucht, nach dem Namen des Dämons zu fragen. Denkst du, warum? Das ist doch völlig irrelevant. Du kannst doch sagen, du da, geh raus, gehörst hier nicht hin, reicht doch. Na, nicht ganz. Im biblischen Verständnis, warum ist das Gott so wichtig, dass sein Name geheiligt wird? Das ist ein eigenes von den 10 Geboten. Es gibt ja nicht nur 10 Gebote, weil wir 10 Finger haben, vielleicht ist es eher umgekehrt, sondern weil das einen Sinn dahinter hat. Nach Gottes Verständnis ist es so, dass, stell dir mal einfach vor, du hättest jetzt in deiner Telefonliste, in deinen WhatsApp-Kontakten, dieser Gemeinde wird ja viel mit Threema gearbeitet, du hättest in deiner Threema-Gruppe drin einen Kontakt direkt zu Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten. Du könntest, wenn du wolltest, ihm eine Nachricht schreiben oder würde die Nachricht lesen innerhalb von, sagen wir mal, 3 Stunden. Das wäre schon spannend. Das ist auch was, hat auch was mit Verfügbarkeit und ein bisschen was mit Macht zu tun. Das ist schon spannend. Stell dir mal vor, du hättest den Threema-Kontakt bestätigt mit so einem grünen Sternchen, den Threema-Kontakt vom EU-Ratspräsidenten. Also da würde ich bei meinem Handy nochmal ein sicheres Passwort reintun. Weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ja ein Missbrauchspotenzial. Egal, ob er auf dich hört. Allein die Tatsache, dass du ihm schreiben kannst und dass du Einfluss drauf nehmen kannst, das macht doch schon was. Stell dir mal vor, du hättest eine direkte Durchwahl zum Bluetooth-Headset des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Egal welcher. Und er würde auf dich hören. Und du hättest die Möglichkeit, dass du dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, wenn du wolltest, was ins Ohr flüstern könntest und er würde dich zumindest hören. Ob er es tut, ist eine andere Frage, aber er würde dich hören. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber lass dich mal auf den Gedanken ein. Ich persönlich, ich hätte Angst. Ich hätte Angst, dass ich das irgendwann mal missbrauche. Ich hätte Angst, dass ich vielleicht irgendwann mal das in falsche Hände gerät, wobei meine auch die falschen sein können. Und ich hätte Angst, dass ich es vielleicht in den falschen Situationen benutzen würde. Ich hätte vielleicht auch Angst, dass ich es niemals nutzen würde. Das kann ja auch falsch sein. Und wenn das biblische Christentum wahr ist, dann ist es so, dass jeder von uns, ich wollte gerade sagen ab der Geburt, aber das ist eigentlich falsch, ab der Zeugung, mit einer stehenden WLAN-Verbindung, mit einem offenen Funknetz in diese Welt hineinkommt zum allmächtigen Schöpfer. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du wirst schon geboren durch deine Seele, durch dein Gewissen mit einer stehenden Walkie-Talkie-Verbindung zu Gott. Du musst nur noch auf den Knopf drücken und sagen, Herr, und er hört dich, aber die Verbindung steht schon. Das ist doch erschaudernd. Und jedes Mal, wenn du Gottes Namen ansprichst, jedes Mal, wenn du ihn anrufst, dann hört er dich. Was für eine Verantwortung, was für ein Privileg, aber auch was für eine Verantwortung. Und wie klein sind denn die Bitten, die wir manchmal an Gott richten? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde den EU-Ratspräsidenten nicht bitten, um den sagen, du, die Limo im Keller ist alle, hol mal neue. Sondern wenn schon, dann würde ich mit ihm sprechen über richtig ernste Geschichten. Und manchmal beten wir, glaube ich, zu klein. Das können wir ändern. Vater unser im Himmel, der Himmel, Gott ist, war auf der Erde als Mensch, er hört uns, aber er ist nicht auf der Erde, weil wenn er auf der Erde wäre und wir auch auf der Erde, dann wären wir nicht mehr auf der Erde. Das hat was mit der Herrlichkeit zu tun, wir würden es nicht überleben. Selbst bei Mose konnte er nur vorbeigehen, hat noch die Hand bedeckt und hat ihn von hinten gesehen. Vater unser im Himmel, vorletzter Punkt, unser Vater im Himmel, wieso steht denn da nicht mein Vater? Warum eigentlich nicht? Könnte man im griechischen Text genauso sagen. Pater emu und so weiter, hagiesteto und so weiter. Könnte man ja sagen, mein Vater im Himmel. Aber so sagt Jesus nicht, dass er will, dass wir beten. Sondern er sagt, unser Vater sollen wir beten. Vater unser. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Ist Gott nicht dein und mein geistiger Vater? Heißt es nicht, dass wir zu ihm kommen können und sagen, aber lieber Vater? Doch, heißt es. Aber noch mehr ist er der Vater der Gemeinschaft. Und ganz viele Zusagen in der Bibel gelten der Gemeinschaft. Nicht unbedingt Individuen, sondern der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist nicht unbedingt manifestiert in einer ganz bestimmten Institution. Die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche, ist nicht ein Ort. Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen. Das ist nicht die EFG, das ist nicht das Lutherhaus, das ist auch nicht die evangelische Landeskirche, das ist auch ganz bestimmt nicht manche andere Gruppe, sondern das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft der Nachfolgenden auf der Welt. Und ihr gilt dieser Zuspruch. Genau wie in einer Ehe ein ganz besonderer Zuspruch den Ehepaaren gilt, als Paar, genau wie in einer Gemeinde ein ganz besonderer Zuspruch der Gemeinde gilt und nicht nur den einzelnen Mitgliedern, genauso gilt auch dieser Zuspruch für die Christenheit. Jawohl, er ist dein und dein und dein Vater, wenn du möchtest. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, heißt es im Johannesevangelium, diejenigen, die seinen Namen annahmen. Aber er ist unser aller Vater. Und das sollte ein Element sein, was uns verbindet. Und bei allem, wo wir in der Christenheit auch leidenschaftlich drüber diskutieren, leidenschaftlich, wir sind immer noch die gleiche Familie. Und das ist wichtig, sich das vor Augen zu halten. Und der letzte Punkt, Vater. Warum steht da eigentlich Vater? Im griechischen Text steht sehr eindeutig Pater drin. Also nicht einfach nur Abi, aber, also Papi oder so, ja, steht da nicht drin, sondern Vater, eher so ein bisschen, ja, förmlich. Nicht so wie Herr Vater im 19. Jahrhundert, aber schon ein bisschen respektvoll. Da ist schon das Gefälle sehr deutlich. Was ist denn ein Vater? Ich kann ja sagen, was ein Vater nicht ist. Ein Vater ist nicht ein liebevolles, mildes Großväterchen, was einfach nebenbei sitzt, sich alles irgendwie anguckt, die Kinder mit Süßigkeiten zustopft und dann hofft, dass alle eine gute Zeit hatten und wenn jemand sich das nie aufschlägt, dann bringt er es zu den eigentlichen Eltern. Das wäre ein liebes Großväterchen. Sondern was ein Vater ist, hat immer auch was zu tun mit, ich sag mal ein unangenehmes Wort, mit Disziplin. Ein Vater hat auch immer was zu tun mit Grenzen. Ein Vater hat immer auch was damit zu tun, dass es darum geht, im Leben zu sagen, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Und nicht einfach nur zu sagen, ich liebe dich, egal was du tust, auch wenn das stimmt, sondern zu sagen, ich liebe dich und ich möchte, dass du dieses und jenes tust und dieses und jenes lässt. Das ist ein Vater. Und unser Vater im Himmel, es ist sein Name, vor dem wir Respekt haben wollen, vor seiner Gegenwart. Und sein Reich ist etwas, was zukünftig kommen wird und wir wollen uns dem nicht verbauen, sondern wollen daran mitbauen. Sein Wille soll geschehen, nicht unser, auch wenn wir es uns immer wieder wünschen würden. Wir brauchen ihn, jeden Tag, immer wieder, für unser eigentliches, tatsächliches Leben, für jeden Atemzug. Wir bitten ihn, dass er uns unsere Schuld vergibt, ohne können wir nicht bestehen. Und weil wir vergeben worden sind, können und wollen wir vergeben. Wir bitten ihn, dass wir nicht in Versuchung geführt werden, weil wir sind viel zu schwach, um das auszuhalten. Und an einer anderen Stelle heißt es, ich denke, 1. Korinther, Brief 10, glaube ich, wo es heißt, Entschuldigung, 2. Korinther 10, wo es heißt, wenn Gott der Versuchung nicht ein Ende machen würde, dann würdet ihr es gar nicht, ihr würdet es nicht packen. Und wir brauchen diese Gnade jetzt schon, weil es manche Dinge gibt, die für uns zu große Herausforderungen sind. Erlöse uns von dem Bösen und das hast du schon getan, Herr. Dein ist das Reich, was kommen wird, dein ist die Kraft. Du bist die ursprüngliche Energie, du bist die Lebenskraft im Universum. Und dir gebührt die Herrlichkeit und das in Ewigkeit.